Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier im Hörsaal und auch schönen guten Tag an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause sozusagen. Wir übertragen die Veranstaltung, aber vielleicht darf ich gleich zur Klarstellung sagen, dass wir die anschließende Diskussion nicht mit aufzeichnen werden, sodass alle frei von der Leber wegsprechen können. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr, diese Veranstaltung sozusagen eröffnen zu dürfen. Als Prorektor habe ich eine ganze Reihe von Aufgabenfeldern. Eins davon ist Wissenschaft und Forschung. Dementsprechend, wenn Sie den Titel, der hier ja schon projiziert ist, lesen, sehen Sie, da kommt irgendwie Wissenschaft vor, aber auch die Zuständigkeit für Karriereentwicklung. Vielleicht kurz zur Einordnung an der Universität Konstanz aus meiner Sicht bietet sich an, vielleicht auf die Promovierendenbefragung zurückzugucken, die wir jetzt gerade ausgewertet haben. Da sehen wir, ein sehr, sehr großer Prozentsatz ist mit der Promotion in Konstanz extrem zufrieden, ich glaube über 85%, aber, und ich glaube, das könnte auch eine Quintessenz des Vortrags, dem ich natürlich nicht vorgreifen will, sein, es gibt doch eben Rückmeldungen, die dramatisch sind in der Freitextantwort, wo eben Dinge im Argen liegen, die man adressieren muss. Wie versucht die Universität Konstanz das zu tun? Oder vielleicht muss ich anders anfangen. Die Universität Konstanz legt großen Wert darauf, dass bei uns die Hierarchien flach sind. Wir verzichten zum Beispiel komplett auf irgendwelche akademischen Titel im direkten Umgang miteinander, wollen also eine sehr kreative, kooperative Atmosphäre schaffen. Aber das ist natürlich auch keine Garantie, dass hier die natürlich vorhandenen Hierarchien nicht missbraucht werden. Und ein Ansatz, den wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren gefahren sind, ist, dass wir versucht haben, sehr systematisch die 1:1 Abhängigkeitsverhältnisse zu durchbrechen. Also sehr naheliegend, wenn ich wieder über die Promotion sprechen darf, ist es eben, dass wir hier Thesis Committees einrichten, die eben aus mehr als einer Betreuungsperson bestehen. Jetzt möchte ich aber inhaltlich überhaupt gar nicht weiter vorgreifen, möchte mich aber auf jeden Fall bei Ihnen, liebe Frau Lasser, bedanken, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Und ich würde mich sehr gerne bedanken bei denjenigen, die den heutigen Vortrag und auch die morgige Diskussionsveranstaltung organisatorisch ermöglichen. Frau Daudrich vom Referat für Gleichstellung, Familienförderung und Diversity, federführend, aber auch Unterstützung durch. Und jetzt, es ist so ein Creative-Together-Ansatz. Jetzt muss ich gucken, dass ich alle auch mitnehme. Ich glaube, hier wirken mit die Studierendenvertretung, die Mittelbauinitiative und die Doktorandenkonvente. Das ist großartig. Vielen Dank, dass Sie das auf die Beine gestellt haben. Und jetzt weiß ich, dass der Lebenslauf von Frau Lasser wirklich interessant und hörenswert ist. Und da darf ich an Sie übergeben, Frau Daudrich, richtig?
So, vielen Dank, liebes Publikum, fürs Interesse. Es sind tatsächlich, wie ich sehe, alle Statusgruppen der Uni vertreten, sogar die Verwaltung ist da. Wie schon gesagt wurde, ist diese Veranstaltung zusammen in der Kooperation, danke, Franziska, Kooperation mit der Mittelbauinitiative, die uns darauf hingewiesen hat, dass es dieses Netzwerk gibt, Promovierendenkonvente und die Studierendenvertretung. Also ich bin, wie ich schon vorgestellt wurde, Referentin für Diversity, im Referat für Gleichstellung, Familienförderung, Diversity. Wir bieten Förderprogramme und Beratungen für Forschungen, die von Benachteiligung im Hochschulsystem betroffen sind. Ich bin unter anderem zuständig für die Antidiskriminierungsberatung für alle Statusgruppen. Und mit dem Thema Machtmissbrauch bin ich auch schon im Rahmen dessen oft in den letzten Jahren in Kontakt gekommen, obwohl es sich bei mir eigentlich um Diskriminierungsberatung handelt. Die letzten drei Anfragen von zwei Studentinnen und einer Doktorandin in den letzten drei Monaten betreffen das Thema Machtmissbrauch in der Wissenschaft und in der Lehre. Sie berichteten von herablassendem und unfairem Verhalten seitens der Dozierenden und der Dissertationsbetreuung, mit den Folgen wie zum Beispiel psychische Störungen in Form von Panikattacken, mit der Folge, dass sich die Qualifikation verlängert hat. Da handelt es sich meiner Meinung nach um eine Schnittmenge mit der Diskriminierung, weil alle drei Personen waren Frauen mit Zuwanderungsgeschichte. Für solche Beschwerden und Konfliktforschung sind für Forschende eigentlich Ombudspersonen und für Studierende StudiendekanInnen zuständig. Es wird sich aber dabei oft um Befangenheiten und Interessenkonflikte handeln, wenn es seitens der Ansprechperson eine kollegiale Beziehung oder Freundschaften mit der beschuldigten Person gibt, beziehungsweise die jeweilige Ansprechperson selbst beschuldigt ist. Oft wird mir berichtet, dass Menschen sich nicht beschweren würden aus großer Angst vor Konsequenzen und das Thema vermutlich deswegen an Hochschulen nicht sichtbar ist. Von Interesse wäre auch, ob das Hochschulsystem besonders für den Machtmissbrauch empfänglich ist, da die jeweilige Qualifikation der Betroffenen direkt von der Macht ausübenden und missbrauchenden Person abhängt. Ich möchte auch nicht mehr weiterreden, außer auf den Flyer der Mittelbauinitiative aufmerksam machen, der am Ausgang oder Eingang ausliegt. Bitte mitnehmen. Und dann komme ich zu unserer Referentin und möchte auch gar nicht so viel sagen, weil du dich selber vorstellst, das haben wir so vereinbart. Nur so viel, dass du Gründungsmitglied des Netzwerks gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft bist und auch im Vorstand bist. Jetzt übergebe ich an dich. Vielen Dank, dass du da bist.
So. Ja, hört man mich? Gut, perfekt. Ja, vielen Dank für die Vorstellung von Ihnen beiden. Vielen Dank vor allem auch für die Einladung. Ich stelle mich selber vor, wer bin ich und warum bin ich zu diesem Thema überhaupt sprechfähig? Ich habe zwei Hüte. Ich bin zum einen Wissenschaftlerin und zum anderen bin ich in diesem Netzwerk gegen Machtmissbrauch aktiv. Wissenschaftlich habe ich von 2008 bis 2015 in Göttingen studiert, Physik, habe dort auch promoviert am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, immer noch in der Physik. Und da ging es dann auch schon los mit meinem zweiten Hut. Während der Promotion war ich Promovierendenvertreterin und dann 2018 auch Sprecherin des Max-Planck-PhD-Net. Das heißt, ich habe dort Größenordnung 5000 Promovierende vertreten. Aktuell bin ich Marie Curie Fellow im Computational Social Science Lab an der TU Graz, Postdoc. Mein Chef, zu dem ich an der TU Graz gekommen bin, ist mittlerweile Professor hier in Konstanz, der David Garcia, gerade frisch berufen. Deswegen hat sich das ganz gut getroffen, dass ich hier auch mal vorbeischaue. Genau, und wie erwähnt wurde, bin ich jetzt auch seit Herbst Vorstand im Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft. Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Während ich Promovierendenvertreterin in der Max-Planck-Gesellschaft war, gab es zwei Fälle von Machtmissbrauch in der Max-Planck-Gesellschaft, die durch die Medien gingen. Manche mögen sich daran erinnern, der eine in Garching, der andere in Leipzig, beide 2018. Und im Nachgang an diese Medienaufmerksamkeit habe ich sehr, sehr viele Gespräche geführt. Zum einen kamen natürlich Medienvertreter auf mich zu und haben mich gefragt, als Sprecherin der Promovierenden, was ist denn da los bei Max-Planck? Zum anderen kam die Leitung der Max-Planck-Gesellschaft auf mich zu und meinte, oh, das ist schlechte PR, was können wir denn besser machen? Aber was noch viel mehr war, waren Gespräche mit NachwuchswissenschaftlerInnen, die sich in diesen Medienberichten wiedergefunden haben, die zwar von diesen konkreten Fällen nicht betroffen waren, aber sehr ähnliche Dinge erlebt haben und sich dann an mich gewendet haben und mir erzählt haben, was ihnen auch passiert ist. Ich habe in diesem Jahr Größenordnung 20 Gespräche mit Betroffenen geführt. Die allermeisten wollten einfach nur ihre Geschichte erzählen und wollten nicht, dass irgendwas unternommen wird, weil sie sehr, sehr viel Angst vor Konsequenzen hatten. Was ich während dieser Zeit angefangen habe zu sehen, sind die systematischen Probleme, die hinter diesen Einzelfällen stehen. Ich nenne sie gerne so Sollbruchstellen im Wissenschaftssystem, an denen es immer und immer wieder zu solchen Problemen kommt, systematische Gegebenheiten, die Machtmissbrauch begünstigen. Ich würde mich als ideologische Wissenschaftlerin bezeichnen. Ich bin sehr stark davon überzeugt, also vom Schaffen von Wissen fasziniert. Ich finde auch die Universität als Einrichtung großartig, die sich dem Schaffen von Wissen widmet. Und diese Motivation bringt mich dazu zu sehen, wie die Arbeitsbedingungen, die wir für Wissenschaftler schaffen und insbesondere auch der Machtmissbrauch, der stattfindet, die Wissenschaft in ihrem Kern bedrohen, weil sie die Integrität der Wissenschaft untergrabt. Und das ist so meine persönliche Motivation, mich mit dem Thema zu befassen. Ich war selbst nie betroffen von Machtmissbrauch. Ich hatte immer großartige Chefs und BetreuerInnen. Aber trotzdem engagiere ich mich in diesem Thema und dafür, dass es besser wird. Und deswegen stehe ich hier und habe ja auch durch meine Tätigkeit mittlerweile im Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft, das Leute in solchen Situationen berät, wahrscheinlich um die 50, 60 Fälle schon gesehen und betreut und glaube ich schon relativ viele Facetten auch einfach sehen können und kann aus diesen Erfahrungswerten hier berichten. Worum geht es in meinem Vortrag heute? Zum einen möchte ich Machtgefälle und Machtmissbrauch als systematisches Problem in der Wissenschaft beschreiben. Ein weiterer Teil wird sich den Konsequenzen widmen, die der Machtmissbrauch, der stattfindet, wahrscheinlich hat. Insbesondere gibt es relativ deutliche Hinweise darauf, dass bei Betroffenen die psychische Gesundheit leidet, das ist relativ intuitiv, und dass sich das mittlerweile auch darauf auswirkt, dass die Leute einfach keine Lust mehr haben, den Job zu machen. Und am Ende möchte ich mich auch damit beschäftigen oder ein bisschen vielleicht auch zur Diskussion anregen, was Lösungsansätze sein könnten, was kann man gegen Machtmissbrauch tun, sowohl auf der Ebene des Systems als auch als Einzelperson. Okay, Machtmissbrauch. Ich beginne meinen Vortrag immer sehr gerne mit ein paar Fallbeschreibungen, einfach weil Machtmissbrauch ist so ein abstrakter Begriff. Wie sieht das denn konkret aus? Machtmissbrauch in freier Wildbahn sozusagen. Die Beispiele, die ich im Folgenden schilder, sind alle welche, die mir so oder sehr ähnlich von Betroffenen erzählt wurden. Ich habe allerdings einige Details verändert, um sicherzustellen, dass die Leute nicht mehr identifizierbar sind. Ich habe das immer versucht, so ein bisschen zu strukturieren. Ich beschreibe zuerst die Situation, dann entzündet sich so ein Machtmissbrauch an einem Interessenskonflikt, wo die Interessen der missbrauchenden Person von denen der missbrauchten Person auseinanderlaufen. Es gibt übrigens die Slides am Ende auch, also die sind online, die teile ich dann auch am Ende mit QR-Code. Genau, dann gibt es eine Konsequenz. Ich gehe dann immer auch gerne darauf ein, an welcher Stelle die existierenden Lösungsmechanismen im System versagen und was das Resultat ist. In diesem ersten Fall, und das sehen wir leider sehr, sehr häufig, wird Macht missbraucht, um Mehrarbeit zu erpressen. In diesem Fall ging es darum, dass es ein großes, sehr zeitkritisches Projekt gab mit Drittmitteln. Die PI selbst steht unter Druck. Es gibt eine Postdoc, die an dem Projekt arbeitet, aber schwanger wird. Und die vorläufigen Resultate sind negativ. Die Postdoc möchte gerne in Karenz gehen, die PI möchte gerne positive Resultate sehen. Die Konsequenz ist, dass sehr großer emotionaler Druck aufgebaut wird, Überstunden eingefordert werden und auch eine sehr kurze bis keine Karenzdauer eingefordert wird. Und auch die sehr explizite Aufforderung, doch bitte keine negativen Resultate zu produzieren. Die Gleichstellungsbeauftragte wird nicht informiert, weil die Postdoc Vergeltung befürchtet von der PI. Und das Resultat sind große psychische Probleme und auch eine Gefährdung der guten wissenschaftlichen Praxis, weil woher kommen denn dann die positiven Resultate in dieser Situation? Der zweite Fall, auch relativ klassisch, da geht es um Vernachlässigung, auch eine Form von Machtmissbrauch. Die Situation ist ein internationaler Promovierender mit einer sehr kurzen Vertragslaufzeit. PI und Laborassistentin sind verheiratet. Der Interessenskonflikt entzündet sich am Thema Urlaub. Der Promovierende möchte gerne einen etwas längeren Urlaub nehmen, um seine Familie im Ausland zu besuchen. Der PI will diesen Urlaub nicht genehmigen, weil er möchte gerne, dass Arbeit gemacht wird. Darüber kommt es zum Streit und zum Zerwürfnis. Die Konsequenz ist, dass es keine Unterstützung mehr von der Laborassistentin im Labor gibt, weil die möchte natürlich ihrem Ehemann auch nicht unbedingt zuwiderhandeln. Durch die fehlende Unterstützung und Materialien gibt es dann keine oder schlechteren Resultate und aufgrund der fehlenden Resultate wird der Vertrag nicht verlängert. Betriebsrat und Ombudspersonen, die eigentlich in dem Fall zuständig wären, werden nicht kontaktiert. Der Promovierende weiß einfach nichts von deren Existenz und die Promotion wird abgebrochen. Der Promovierende verlässt das Land. Dritter Fall, wieder einmal Erpressung von Mehrarbeit. Die Situation ist, dass die Promovierende nach 4 Jahren genügend Publikationen für eine kumulative Promotion hat, nach den von der Universität aufgestellten Regeln. Der Interessenskonflikt entzündet sich daran, dass die Promovierende gerne die Promotion abschließen möchte. PI möchte aber gerne weitere Publikationen und verweigert den Abschluss. Das geht relativ einfach, weil PI unterschreiben muss, damit die Promotion eingereicht werden kann und dann auch noch begutachtet. Die Konsequenz ist, dass der Abschluss verzögert wird, der Arbeitsvertrag läuft aus, die Promovierende arbeitet auf ALG 1 weiter und am Ende verweigert PI auch noch das Empfehlungsschreiben, weil Promovierende war ja aufmüpfig. Die Ombudsperson wird in dem Fall zwar kontaktiert, greift aber nicht ein, weil sie sich nicht verantwortlich fühlt. Die Promotion wird abgeschlossen, aber die wissenschaftliche Karriere ist vorbei. Und natürlich kann man auch noch über sowas wie Gehaltsverlust reden. Das wäre dann noch weiterführend. Ja, und am Ende noch ein Fall zu, der als Konsequenz schlechte wissenschaftliche Praxis illustriert. Die Situation ist, es gibt einen berühmten PI, es gibt ganz viele promovierende, sehr riskante Projekte, sehr, sehr kurze Vertragslaufzeiten und betroffen ist ein internationaler Promovierender mit einer jungen Familie. Die Vertragsverlängerung wird an kurzfristigen wissenschaftlichen Erfolg geknüpft. Zusätzlich verschärfend kommt noch hinzu, dass für Leute aus Drittstaaten natürlich die Arbeitserlaubnis in Deutschland am Arbeitsvertrag hängt. Als Konsequenz arbeitet der Promovierende 70 Stunden und mehr die Woche, auch am Wochenende, nimmt keinen Urlaub. Die Ombudsperson ist zwar bekannt, wird aber nicht kontaktiert, da sie selbst abhängig beschäftigt vom PI ist und der Promovierende ihr nicht vertraut. Am Ende ist das Resultat schlampige Wissenschaft. Es werden unter sehr, sehr hohem Druck Resultate produziert, die positiv sein sollen, und sehr großer psychologischer Druck für den Promovierenden. Ich versuche mich nach dieser Illustration, worum es geht in der freien Wildbahn, ein bisschen an einer Definition von Machtmissbrauch. Macht und ihr Gebrauch ist an sich nichts Verwerfliches. Wir brauchen sie, um Organisationen effektiv zu führen. Bei dem Gebrauch von Macht geht es immer um eine Abwägung von Interessen. Welche Folgen hat der Gebrauch von Macht für die sie gebrauchende Person und welche Folgen hat sie für andere Personen? Je mehr eine handelnde Person durch den Einsatz von Macht ihren Eigennutz mehrt und zugleich andere langfristig und in illegitimer Weise schädigt, desto mehr reden wir vom Machtmissbrauch. Solches Verhalten ist unethisch, kann aber durchaus legal sein. Und vor allem kann es auch durchaus im Interesse von Wissenschaftsorganisationen sein, insbesondere wenn es nicht entdeckt wird. Ich habe als Aufhänger diese vier Einzelfälle. Im Folgenden möchte ich ein bisschen darauf eingehen, dass es keine Einzelfälle sind, sondern dass es tatsächlich systemisch ist. Es gibt nicht unendlich viele Daten, aber es gibt zunehmend Daten aus Befragungen zu diesem Thema. Insbesondere gibt es eine Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Psychologie aus dem Jahr 2020, die zur Häufigkeit von wahrgenommenen Fehlverhalten am Arbeitsplatz gefragt hat. Und dabei haben sie unterschieden zwischen, was sie Schikanen am Arbeitsplatz nennen und wissenschaftlichem Fehlverhalten. Ich hoffe, man sieht das halbwegs gut. Hier die Häufigkeit von wahrgenommenem Fehlverhalten am Arbeitsplatz. Schikanen am Arbeitsplatz sagen, ja, gut über die Hälfte, dass sie das regelmäßig oder öfter wahrnehmen. Sie definieren in dieser Umfrage Schikanen als regelmäßig auftretende Verhaltensweisen, die ein einschüchterndes, feindseliges, sozial isolierendes, diskriminierendes oder beleidigendes Arbeitsumfeld schaffen. Dann haben sie weitergefragt, welcher Anteil dieser Schikanen wird als hierarchiebedingter Machtmissbrauch wahrgenommen? Und auch da sehen wir, dass der größte Anteil dieser Schikanen auch weit mehr als die Hälfte größtenteils oder völlig als so ein hierarchiebedingter Machtmissbrauch wahrgenommen wird von den Betroffenen. Und da sehen wir schon, das sind jetzt nicht ein paar, eine Handvoll niedriger einstelliger Prozentbereich, sondern wir reden da mehr so um 40%, also schon sehr, sehr viele Menschen. Wir haben ähnliche Daten aus einer Befragung aus dem Jahr 2019, die im Nachgang an diese Fälle in der Max-Planck-Gesellschaft durchgeführt wurden mit allen Beschäftigten, und auch der Promovierendenbefragung des Promovierendennetzwerks selbst. Da haben wir nach Bullying, Erfahrung mit Bullying gefragt und wir sehen, dass hier, das ist globale Anzahl, 13% der Leute sagen, sie haben Erfahrung mit Bullying. Wir haben es dann auch nochmal aufgeschlüsselt. Hier ist die Aufschlüsselung nach Geschlecht. Frauen haben deutlich mehr Erfahrung mit Bullying als Männer und Menschen, die mit anderen Geschlechts die sich anderen Geschlechtern zugehörig fühlen, nochmal deutlich mehr. Und wir sehen hier auch, hier haben wir nach Nationalität aufgeschlüsselt, am wenigsten bei Deutsch, also Menschen mit deutscher Nationalität, Menschen mit europäischem Ausland ein bisschen mehr und aus Drittstaaten dann nochmal mehr. Hier gibt es noch eine dritte Umfrage, diesmal von Nature durchgeführt, der Nature Career Survey. Da haben sie nach Power, also Wahrnehmung von Power Imbalances und Bullying gefragt. Die Fragestellungen sind immer ein bisschen anders, deswegen sind auch die Antworten nicht ganz vergleichbar. wie schon gesagt, es gibt noch nicht wahnsinnig viel. Es gibt nur so ein Bild davon, wie viele Leute sich von sowas oder sowas Ähnlichem betroffen fühlen. Und da sagen ganze 2/3, dass sie sich von Power Imbalances und Bullying betroffen fühlen. Das ist eine sehr internationale Gehorte. Das waren, glaube ich, 7600 Antworten aus über 100 Ländern, also nicht deutschlandspezifisch. Ein weiterer Aspekt davon oder vielleicht etwas, was ein bisschen darin übergeht, die Wahrnehmung von schlechter wissenschaftlicher Praxis, auch als eine Form von Fehlverhalten. Da gibt es wieder aus der Max-Planck-Gesellschaft Zahlen zu, wie oft Leute selbst involviert waren oder beobachtet in Verhalten, das schlechte wissenschaftliche Praxis darstellt, aufgeschlüsselt nach verschiedenen Verhaltensweisen. Am wenigsten Doppelpublikationen, direkte Plagiate und Gott sei Dank auch Datenmanipulation und Fälschung. Aber wenn es dann so Richtung Ehrenautorschaften und generelle Autorenschaften, Konflikte und auch einfach schlampige Arbeit geht, sind wir da durchaus im Bereich von um die 20%. Also 1 aus 5. Die Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Psychologie hat eine sehr ähnliche Frage gestellt und nach beobachteten oder erlebten wissenschaftlichen Fehlverhalten gefragt. Und die bekommen auch ganz ähnliche Zahlen. Also auch so um die 15-20% berichten, dass sie öfter oder regelmäßig entweder selbst involviert sind oder welches beobachtet haben. Warum? Ja, warum sind diese Probleme doch so weit verbreitet? Ich glaube, dass das Wissenschaftssystem, wie wir es aktuell haben, eines ist, das sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten bietet, um Macht zu missbrauchen, weil es einfach sehr, sehr viele Machtgefälle gibt. Ich habe versucht, das ein bisschen zu systematisieren. Ich glaube, es gibt 4 Hauptmachtgefälle in der Wissenschaft, die ausgenutzt werden können. Es gibt zum einen natürlich das Anstellungsverhältnis. PIs entscheiden oft alleine über Vertragslängen und vor allem auch Vertragsverlängerungen. Und für Drittstaatsangehörige hängen dann auch noch die Visa davon ab, was natürlich diese Machtgefälle unglaublich groß macht, wenn der PI dann über die eigene Zukunft in dem Sinne und die Möglichkeit, seine Familie im schlimmsten Fall zu ernähren, entscheiden kann. Dann gibt es das Machtgefälle, das an der Bewertung hängt. In Deutschland, Österreich und auch der Schweiz sind PIs sowohl für die Betreuung als auch für die Bewertung von Promotionen verantwortlich. Das ist in ganz, ganz vielen anderen Ländern dieser Welt nicht mehr so. Dann gibt es noch das Machtgefälle der Reputation. Ich glaube, alle, die in der Wissenschaft unterwegs sind, wissen, dass die eigene Reputation der Grundstein für eine Karriere in der Wissenschaft ist. Und Reputation, gerade am Anfang einer wissenschaftlichen Karriere, ist im Empfehlungsschreiben kodifiziert, dass man in ganz, ganz vielen Bewerbungsprozessen braucht. Dieses Empfehlungsschreiben muss vom PI kommen. Auch da gibt es wieder ein Machtgefälle. Und schlussendlich eine, glaube ich, oft ein bisschen verkannte Dimension ist das Systemwissen. So wie wir unser System gebaut haben, ist es systemisch gewollt, dass Leute, die früh in ihrer Karriere sind, sehr mobil sind und sehr viel fluktuieren und zwischen Institutionen wechseln. Was aber dazu führt, dass Leute in Führungspositionen im Schnitt deutlich länger schon an einer Institution sind und Systemwissen aufgebaut haben und wissen, an wen sie sich wenden können, was für Rechte sie haben, was es für Regeln gibt. Während Leute in Postdoktorandenstellen vielleicht erst 1-2 Jahre an der Institution sind und noch nicht wissen, sich noch nicht orientiert haben, vielleicht gar nicht wissen, dass es sowas wie eine Ombudsperson oder einen Betriebsrat gibt. Darüber hinaus, dass es so viele Machtgefälle gibt, die prinzipiell ausgenutzt werden können, wird der Wissenschaftsbetrieb vielfältig auch von den Menschen, die in ihm arbeiten, so erlebt, dass er unethisches Verhalten, also das Ausnutzen, das Missbrauchen dieser Machtgefälle, nicht nur ermöglicht, sondern sogar fördert und belohnt. Die Entdeckung von missbräuchlichem Verhalten ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Zum einen, weil es fehlende Überwachungsmechanismen gibt und Interessenskonflikte von den Institutionen und Mechanismen, die eigentlich überwachen sollten, mit denen diese überwachen. Und zum anderen, weil die Betroffenen von solchem missbräuchlichen Verhalten sehr, sehr viel Angst haben, sich zu melden und lieber die Klappe halten und weiterziehen, als irgendwas zu sagen. Wenn dann mal was entdeckt wird, ist die Sanktionierung von missbräuchlichem Verhalten noch unwahrscheinlicher. Warum? Weil die meisten Institutionen kein Interesse daran haben, solches Verhalten zu sanktionieren. naja, die Doktorandin, der Postdoc, die sind dann eh in 2 Jahren weg, aber mit dem Professor muss ich potenziell noch 20 Jahre zusammenarbeiten. Natürlich habe ich dann relativ, also menschlich auch verständlich, relativ weniges Interesse, dieser Person auf die Füße zu treten. Und wenn diese Person dann vielleicht auch noch sehr erfolgreich Drittmittel einwirbt und sehr viel publiziert, das sind genau die Metriken, an denen ich als Universität gemessen werde, ja, dann habe ich gleich noch viel weniger Interesse, da irgendwie Steine in den Weg zu schmeißen. Eine mögliche Konsequenz, dazu gibt es keine Daten, aber es wäre eine naheliegende Konsequenz, dass alle Personen, die in so einem System arbeiten, im Schnitt mehr unethisches Verhalten zeigen, als sie es unter anderen Bedingungen tun würden. Eine Frage, die ich relativ oft bekomme und die auch oft vorgebracht wird, gerade von Menschen, die sich selbst in Führungspositionen befinden, ist, wie oft geht Fehlverhalten denn eigentlich von Führungspositionen aus und sind es nicht eigentlich alle, die immer ihre Macht ohnehin missbrauchen? Also wir sind alle gleich wahrscheinlich. Da gibt es Gott sei Dank von der Befragung von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie auch Daten. Ich glaube, das sind die einzigen, die das erhoben haben bis jetzt. Die haben gefragt, wie oft wissenschaftliches Fehlverhalten und Schikanen am Arbeitsplatz von Führungspersonen ausgehen. Ein Großteil von Betreuungspersonen und Vorgesetzten oder Senior-Kollegen. Es gibt durchaus auch, nicht vernachlässigbar, Verhalten, das von Kollegen, Studierenden oder Kollegen auf gleichem Level ausgeht. Aber man kann schon sagen, ein Großteil von Leuten, die irgendwie in einer Führungsposition sind. Und das bringt mich zur nächsten Slide, nämlich Führungspersonal in der Wissenschaft. Wir wissen aus der Forschung in der Psychologie, dass Integrität ein relativ stabiler Persönlichkeitsfaktor ist, aber zwischen Personen variiert. Die Bereitschaft, andere auszubeuten und zu hintergehen, also unethisch zu handeln, sich nicht integer zu verhalten, kann für eine Karriere in der Wissenschaft vorteilhaft sein. Insbesondere, wenn sie mit hoher Intelligenz gepaart wird und man dabei nicht erwischt wird. Nach wie vor selektieren wir Führungspersonal, also sprich Professoren, in der Wissenschaft ausschließlich oder praktisch ausschließlich aufgrund von Exzellenz in der Forschung. Was auch immer das bedeuten mag, wir messen es meistens an einem H-Index und an Impact-Faktoren. Und die Konsequenz daraus ist, dass die Wissenschaft Personen mit einer Disposition zu missbräuchlichem Verhalten anzieht und diese im Schnitt innerhalb des Systems auch noch relativ erfolgreich sind. Das heißt, wir haben wahrscheinlich tatsächlich überdurchschnittlich viele Personen in Machtpositionen, die dazu neigen, diese Macht dann auch zu missbrauchen. Als kurzen Zwischenstand zu diesem Teil des Vortrags, Machtmissbrauch in der Wissenschaft ist weit verbreitet und beschränkt sich nicht auf Einzelfälle. Ich glaube, das ist relativ klar. Wir haben 15-25%, die berichten, dass sie von Bullying bzw. Schikanen am Arbeitsplatz betroffen sind und 20%, die von wissenschaftlichem Fehlverhalten berichten, dass sie entweder selbst involviert waren oder betroffen waren oder es beobachtet haben. Das Wissenschaftssystem, so wie es aktuell organisiert ist, begünstigt Machtmissbrauch systematisch. Und die Selektionsmechanismen für Führungspersonal in der Wissenschaft begünstigen Personen, die dazu neigen, Macht zu missbrauchen. Im nächsten Teil von meinem Vortrag möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was für Konsequenzen sich daraus ergeben. Zum einen für die psychische Gesundheit und zum anderen jetzt zunehmend auch für fehlendes Personal. Die Daten kommen jetzt hauptsächlich aus der promovierenden Befragung der Max-Planck-Gesellschaft, in die war ich auch selbst involviert, deswegen kenne ich sie relativ gut. Wir haben gemessen Angststörungen und Depressionen mit klinischen Screening-Tools. Das eine ist das State Trait Anxiety Inventory, STAI, und das andere ist der sogenannte Patient Health Questionnaire, PHQ-9. Damit messen wir Symptome von Angststörungen und Depressionen und da gibt es dann so einen Punktescore und diesen Punktescore kann man dann einteilen in hohe Angststörung, moderate, niedrige oder keine, oder in schwere Depressionen, moderat bis schwer, moderat, leicht, keine bis leicht. Und wir sehen relativ hohe Zahlen. Also gerade bei Angststörungen sehen wir, dass ungefähr die Hälfte der Promovierenden der Max-Planck-Gesellschaft gesagt haben, sie haben Symptome, die konsistent mit einer Angststörung sind. Bei Depressionen sehen wir, dass ungefähr 15% berichten, dass sie moderate bis schwere Depressionssymptome haben. Das ist auch sehr konsistent mit der Literatur und dazu gibt es tatsächlich schon sehr, sehr viel Forschung und zwar so viel, dass es auch schon eine Metastudie gibt, dass nämlich die Prävalenz von Angststörungen und Depressionen Und der Promovierenden Angststörungen ungefähr 17%, Depressionen ungefähr 24%. Und das ist doppelt so hoch wie in der Vergleichsbevölkerung. Und Vergleichsbevölkerung ist Menschen mit selben Bildungsabschluss, die aber nicht in der Wissenschaft geblieben sind. Und dann kriege ich oft das Kommentar, ja, aber was ist, wenn Menschen mit Disposition zu psychischen Problemen sich selbst in die Wissenschaft reinselektieren? Das passiert nicht. Wir sehen, wenn wir aufschlüsseln nach, wie lange die Leute schon promovieren, am Anfang sind die auf Level mit der Vergleichspopulation und am Ende ihrer Promotion haben dann doppelt so viele eine Angststörung oder eine Depression. Also es ist tatsächlich relativ wahrscheinlich, dass die Arbeit in der Wissenschaft dazu beiträgt, dass es diese psychischen Probleme gibt. Einer der bestimmenden Faktoren, oder es ist immer schwierig, weil das sind alles Korrelationen. Wir haben noch keine kausal Zusammenhänge messen können. Das sind alles Korrelationen. Anyways, etwas, das sehr hoch korreliert mit psychischen Problemen, ist die Betreuungszufriedenheit. Was man hier sieht, ist in Blau niedrige bis keine Angststörungen, Pink ist moderat und Rot ist hoch. Und die verschiedenen Balken ist stratifiziert nach der Zufriedenheit mit der Promotion. Ganz links sehr zufrieden, also Promotionsbetreuung, und ganz rechts sehr unzufrieden. Und man sieht relativ stark, dass Leute, die sehr zufrieden mit ihrer Betreuung sind, Leute, die sehr unzufrieden sind, haben ungefähr doppelt so häufig eine Angststörung. Ich meine, diese Zahlen sind immer noch schrecklich. Also immer noch 50%, die sehr zufrieden sind, haben wahrscheinlich eine Angststörung. Aber das ist, also das sind es halt fast alle. Und bei der Depression, gleiches Pattern. Ein bisschen weniger, die tatsächlich eine schwere Depression haben, aber auch hier sehr klar der Trend über die Betreuungszufriedenheit. Noch deutlicher wird das Bild, wenn wir uns anschauen, Angststörungen bei Leuten, die Bullying erlebt haben. Da sehen wir, Leute, die nie Bullying erlebt haben, sind so ungefähr im Schnitt, und Leute, die wöchentlich Bullying erleben, da gibt es einfach keine, die keine Angststörung haben, was auch sehr intuitiv eingänglich ist. Selbiges übrigens bei Erfahrungen mit ungewünschten sexualisierter Gewalt, selbes Pattern, nur um das da noch daneben zu stellen, und bei Depressionen, die Zahlen zeige ich jetzt nicht, aber das Bild ist das gleiche. Wir haben nach sehr, sehr vielen Faktoren gefragt und die mit Symptomen von Depressionen und Angststörungen korreliert. Wie gesagt, das sind alles Korrelationen, aber wir sehen, dass die Korrelationen mit den Dingen, die mit der Arbeit und der Betreuung in der Wissenschaft an sich zu tun haben, also die Arbeitsbelastung, das Arbeitsumfeld und die Atmosphäre und die Zufriedenheit mit der Betreuung, die höchste Korrelation mit diesen Symptomen haben. Andere Dinge, die Laborausstattung und Büroausstattung, keine. Und Dinge wie zum Beispiel das Vorhandensein von psychologischer Unterstützung ist da irgendwo in der Mitte. Von einer anderen Umfrage, auch von diesem Nature Career Survey, kam dann die Frage, wie viele Menschen oder wie viele Postdocs in diesem Fall sehen ihre psychischen Probleme als Grund, die Wissenschaft zu verlassen. Und da haben 50% gesagt, ja. Sie sehen explizit die hohe psychische Belastung, die durch eine Arbeit in der Wissenschaft kommt, als Grund, die Wissenschaft zu verlassen. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt, den ich hier gerne machen möchte. Wir sehen zunehmend, ich sehe das tatsächlich auch in meinem persönlichen Umfeld, aber das mag ein bisschen meine Bubble sein, ich bin auf der Informatik beschäftigt, wir finden keine Postdocs mehr. Es ist wirklich, wirklich schwierig, noch Leute zu finden, die gerne für 2 Jahre auf einem befristeten Vertrag 70 Stunden die Woche arbeiten möchten. Es spricht sich wirklich rum und es gibt einen demografischen Wandel in der Gesellschaft. Es ist in allen Branchen so, dass die Leute händeringend nach Mitarbeitern suchen, und ich glaube, dass gerade in der Wissenschaft die Arbeitsbedingungen mittlerweile so unattraktiv sind, dass sich das so niederschlägt. Diesen Sommer Nature und Science, beide ähnlich getitelt, berichtet, also es scheint durchaus auch international langsam anzukommen. Wieder ein kurzer Zwischenstand. Psychische Probleme bei WissenschaftlerInnen sind sehr weit verbreitet. Da gibt es auch eine sehr gute Datenlage dazu. Das ist mittlerweile ein relativ gut anerkannter Fakt. Und es gibt sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass die schlechte Beziehung zwischen BetreuerInnen und WissenschaftlerInnen, also betreuten Personen, ein ziemlich wichtiger Faktor beim Entstehen von psychischen Problemen sind. Und das Arbeitsumfeld in der Wissenschaft sorgt zunehmend dafür, dass weniger Leute in der Wissenschaft arbeiten wollen. Mein letzter Teil von meinem Vortrag, der vorletzte Teil, das ist ein bisschen ein Einschub, ist ein Teil dazu, wie gut existierende Mechanismen zur Konfliktlösung funktionieren. Dazu haben wir noch weniger Daten, aber auch da gibt es ein paar, weil oft gesagt wird, naja, wir haben doch schon so viele Dinge, die man nutzen kann, wenn man Probleme hat. Es gibt Ombudsstellen, es gibt Betriebsräte oder Personalräte, es gibt Gleichstellungsbüros, es gibt Antidiskriminierungsstellen, es gibt Schwerbehindertenbeauftragte, die können doch alle helfen. Damit das passiert, muss das Fehlverhalten erstmal gemeldet werden. Wieder die Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Psychologie hat gefragt, das Fehlverhalten, wissenschaftliches und Schikanen am Arbeitsplatz, was beobachtet oder erlebt wurde, wie viel davon wurde denn gemeldet? Und da sehen wir, die absolute Minderheit dieser Fälle wird überhaupt gemeldet. Die allermeisten werden nie gemeldet. Wie lässt sich das erklären? Da müssen wir so ein bisschen, dazu gibt es keine direkten Daten, aber ich glaube, es gibt ein bisschen so circumstantial evidence, wie man sagen würde. In derselben Umfrage wurde gefragt, in den gemeldeten Fällen, wie unterstützend wurde die Institution wahrgenommen, bei der gemeldet wurde. Und da sehen wir, ja, also die Leute, die sagen völlig unterstützend oder größtenteils unterstützend, die sind deutlich in der Minderheit. Die allermeisten nehmen ihre Institution als gar nicht unterstützend wahr, wenn sie etwas melden. Was passiert, wenn etwas gemeldet wird? Wie zufrieden sind die meldenden Personen mit dem Ergebnis der Meldung? Da sagen auch wieder die allermeisten gar nicht bis etwas, also über die Hälfte sagen, sie sind gar nicht bis etwas zufrieden mit der Meldung oder mit dem Ergebnis der Meldung. Auch in der Umfrage mit der PhD-Umfrage in der Max-Planck-Gesellschaft haben wir etwas Ähnliches gefragt. Wir haben zuerst mal gefragt, ob die Leute überhaupt wissen, dass es sowas wie Regeln zu guter wissenschaftlicher Praxis gibt. Da sagen immerhin 50% ja und sie kennen sie sogar. Und nochmal 40% sagen ja, sie wissen, dass es sie gibt, aber sie wissen nicht so wirklich, was da drinnen steht. Nur 2/3 wissen, dass es eine Ombudsperson gibt. Gut, das sind immerhin 2/3, kann man sagen, aber das heißt auch, dass es 1/3 gibt, die das nicht wissen, was ich glaube ein großes Versäumnis ist. Auch da haben wir gefragt, ob jemals wissenschaftliches Fehlverhalten gemeldet wurde. 5% haben gesagt ja, das waren 53 Personen. Und wir haben dann als Follow-up gefragt, was war das Ergebnis der Meldung? Da haben 40% gesagt, das Problem wurde ohne negative Konsequenzen für mich gelöst. 6% sagen, der Fall läuft noch. 8% sagen, die Meldung hat sich verlaufen. 30% sagen, es ist nichts passiert. Und 13% sagen, das Problem wurde gelöst, aber es gab negative Konsequenzen für mich. Jetzt kann man sagen, okay, ja, das sind nur 13%. Aber wenn ich als Person, die betroffen ist von so einem Fall, eine 1 in 10 Chance habe, dass meine Karriere danach vorbei ist, weil mein Professor mir kein Empfehlungsschreiben schreibt oder mich vielleicht sogar anschmiert bei seinen Kollegen oder Kolleginnen, würde ich den Fall nicht melden. Das ist zu gefährlich für mich. Das würde ich nicht machen. Ich würde lieber weiterziehen. Und all diese Teile an Daten deuten darauf hin, dass es für Menschen, die in solchen Situationen sind, schlau ist, aktuell bei den existierenden Konfliktlösungsmechanismen ihre Fälle eher nicht zu melden. Und das wird dann leider wiederum relativ häufig von eben diesen Anlaufstellen als Beweis genutzt, um zu sagen, na, es gibt diese Fälle ja nicht, weil wir sehen sie ja nicht. Und das ist, glaube ich, ein ziemlicher Trugschluss. Als Zwischenstand dazu, es werden sehr, sehr, sehr wenig Fälle gemeldet. 20-25% von den erlebten oder beobachteten Schikanen am Arbeitsplatz werden gemeldet, 1/4 und 10-15% vom wissenschaftlichen Fehlverhalten. Es gibt eine signifikant hohe Wahrscheinlichkeit von negativen Konsequenzen, wenn man etwas meldet. Und die institutionelle Unterstützung nach der Meldung wird als mangelhaft wahrgenommen. Und die Zufriedenheit mit dem Ergebnis von Meldungen ist auch sehr, sehr niedrig. Also wenn schon gemeldet wird, dann passiert auch wenig Zufriedenstellendes. Nur 10-20% sind größtenteils bis völlig mit dem Ergebnis ihrer Meldung zufrieden. Okay, jetzt tatsächlich zu meinem letzten Teil. Was kann man denn tun? Ein, glaube ich, sehr wichtiger Punkt, der ganz am Anfang steht, ist, man muss Bewusstsein schaffen. Wie schon ganz zu Anfang erwähnt, unethisches Verhalten ist nicht unbedingt illegal. Das Strafgesetzbuch reicht nicht aus als Verhaltensgrundlage. Institutionen müssen sich über die Werte im Klaren werden, die sie wünschen, wenn es um Verhalten geht. Und analog zu den schon gut niedergeschriebenen Regeln zur guten wissenschaftlichen Praxis explizit machen, was ist ungewünschtes Verhalten. Und dann müssen die Leute, die an diesen Institutionen beschäftigt sind und Führungsaufgaben wahrnehmen, entsprechend auch mit diesen Werten identifiziert werden. Wie durch zum Beispiel regelmäßige verpflichtende Workshops, Behandlung von Fallbeispielen, in dem sich auch das Leadership explizit dahinter stellt, dass das die Werte sind, anhand derer wir gerne zusammenarbeiten würden. Und dazu gehört insbesondere auch, Tabuthemen anzusprechen. Sexuelle Grenzverletzungen, antisoziale Führungspersönlichkeiten, die existierenden Zielkonflikte und Fehlanreize, die wir aktuell im Wissenschaftssystem haben. Ich habe schon darüber geredet, dass es in der Wissenschaft sehr, sehr viele Machtgefälle gibt, die man ausnutzen kann. Wenn man diese Machtgefälle systematisch verringert, dann verringert man auch die Möglichkeiten, sie auszunutzen. Wie gesagt, problematisch ist nicht, dass die Macht an sich existiert, sondern oft, dass sie sehr, sehr stark in Einzelpersonen konzentriert ist. Der Prorektor für Forschung hat es vorhin schon angesprochen, das Einführen von Thesis-Committees halte ich persönlich für einen sehr, sehr guten Schritt. Für einen noch viel besseren Schritt würde ich halten, die Trennung von Betreuung und Bewertung in Promotionen. Das sind in sehr, sehr vielen Ländern schon Standard, in Deutschland noch nicht. Ich glaube, ich würde sehr viel dazu beitragen, die Macht da auf verschiedene Personen zu verteilen. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Vergabe von Arbeitsverträgen. Es steht eh schon im Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dass die Qualifikationsdauer, dass die Vertragsdauer der Qualifikationsdauer entsprechen soll. Ich habe mir vorhin auch die Promotionsbefragung, die gestern veröffentlicht wurde, angeguckt. Ich glaube, an dieser Universität sind es im Schnitt 4,4 Jahre, die eine Promotion dauert. Entsprechend sollten auch Arbeitsverträge für Promovierende so lange ausgelegt werden. Das ist einer der häufigsten Sollbruchstellen, die wir sehen, sind die Vertragsverlängerungen, weil das der Punkt ist, wo wahnsinnig viel Druck ausgeübt werden kann auf die Leute. Du musst noch XYZ machen, sonst verlängere ich deinen Vertrag nicht. Analog, wenn die Promotion abgeschlossen ist, Postdoc-Stellen sollten meiner Ansicht nach entfristet werden. Die machen Daueraufgaben in der Wissenschaft. Die machen Forschung, die immer passiert an unseren Institutionen. Die machen Lehre, die immer passiert an unseren Institutionen. Diese Stellen brauchen eine weniger prekäre Perspektive. Das würde viel dazu beitragen, diese Machtgefälle, die mit dem Anstellungsverhältnis, aber auch mit dem Systemwissen zusammenhängen, etwas abzumildern. Wenn Menschen betroffen sind von Machtmissbrauch, dann brauchen sie Unterstützung von ihren Institutionen. Aktuell werden sie sehr, sehr, sehr häufig sich selbst überlassen. Wir haben das in den Beratungen, die wir machen, sehr oft gesehen. Die Leute melden dann Fälle, aber die werden unglaublich verschleppt. Ich glaube, den letzten, den ich gesehen habe, da hat die Ombudsstelle 1,5 Jahre gebraucht, um zu reagieren, obwohl sie eigentlich sich selbst das Ziel gesetzt haben, innerhalb von 3 Monaten Fälle zu bearbeiten. Oftmals gibt es auch gar keine institutionellen Notfallmechanismen, wenn Machtmissbrauch stattfindet, die erstmal zu schaffen und dann auch flächendeckend bekannt zu machen, immer und immer wieder, weil wir ja so hohe Fluktuation haben im Personal, deswegen müssen wir das auch immer wieder sagen, wäre ein erster Schritt. Auch wichtig, Mechanismen etablieren, die es möglich machen, Betreuungspersonen zu wechseln. Ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil es sehr viele Bereiche berührt, die Führungspersonal sehr wichtig ist, unter anderem die Finanzierung von Stellen, geistiges Eigentum. Deswegen müssen sich Institutionen strukturell darüber Gedanken machen, wie sie das machen können, wenn jemand wirklich seine Betreuer wechseln möchte oder seine Betreuerin. Was ist mit der Weiterfinanzierung bis zum Abschluss der Qualifizierungsarbeit? Was ist mit Zugang zu notwendigen Daten, Geräten, Autorenschaft bei Publikationen, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat? Diese Fragen müssen alle geklärt werden, dann muss das kommuniziert werden und dann muss das auch unterstützt werden, dass das passiert, wenn es notwendig ist. Transparenz ist, glaube ich, auch ein relativ gutes Mittel, um Menschen ein bisschen weniger anfällig dafür zu machen, ihre Macht zu missbrauchen. Gerade wenn es um wissenschaftliches Fehlverhalten geht, ist es, glaube ich, relativ schlau und passiert auch zunehmend, Open Science Praktiken flächendeckend auszurollen, darauf zu bestehen, dass Daten, Protokolle, Code offengelegt werden und insbesondere auch, dass bei den Beiträgen zu wissenschaftlichen Arbeiten, die dann wiederum benutzt werden, um unseren Output zu messen, die Beiträge offengelegt werden. Da gibt es ein sehr gutes Beispiel, diese Credit Statements, wo man wirklich ziemlich genau niederschreibt, wer hat was gemacht, wer hat welchen Beitrag geleistet. Dann fällt es auch schwerer, Leuten den Beitrag abzuerkennen, nur weil sie in Ungnade gefallen sind. Darüber hinaus wäre es, glaube ich, sehr sinnvoll, Transparenz darüber zu schaffen, wer wen wo begutachtet. Weil aktuell gibt es relativ starke Interessenskonflikte zwischen Menschen, die mal in der begutachtenden und mal in der zu begutachtenden Position sind. Natürlich möchte ich jemanden, der vielleicht übernächste Woche mein Cluster Proposal begutachtet, nicht unbedingt Machtmissbrauch vorwerfen und ihm dafür irgendwie ein schweres Leben machen. Auch ein Aspekt von Transparenz ist, Betroffenen gegenüber transparent Verfahrensschritte und Status kommunizieren. Das wird leider überhaupt nicht gemacht. Oftmals ist es so, dass Menschen einen Fall melden und dann passiert nichts. Im schlimmsten Fall, haben wir auch schon erlebt, hat jemand den Fall gemeldet, 6 Monate gewartet, dann nochmal nachgefragt, was jetzt ist. Die Antwort war, ah ja, sie haben sich ja nicht mehr gemeldet, wir haben gedacht, ihnen ist das nicht mehr wichtig. Kann nicht sein. Da muss wirklich Professionalität einziehen, in wie diese Fälle behandelt und gelöst werden. Und auch ein wichtiger Punkt, so auf System und auch Recruiting von Leadership-Ebene und auch sehr schwierig umzusetzen, arbeitsrechtlich, ich weiß, anderen Institutionen gegenüber Ergebnisse von Ermittlungsverfahren offenlegen. Es gab am Montag in den Medien einen Fall, sehr aktueller Fall von einer sehr, sehr bekannten Professorin, die zuerst in Oxford war, dann in Cambridge, dann am Karolinska-Institut und jetzt an der Uni Uppsala ist und an jeder dieser Universitäten massive Probleme und massives Führungsfehlverhalten an den Tag gelegt hat und immer dann ihre Universität verlassen hat, wenn die Probleme zu akut wurden. Und keine dieser Universitäten hat bei der vorherigen nachgefragt, warum diese Frau die Universität verlässt. Dieses Pass the Harasser. Da sind die Universitäten in der Pflicht, sich besser darüber zu informieren, was für Leute sie da eigentlich berufen und wie sich die als Führungspersonen verhalten. Unabhängige Kontrolle stärken. Forschungseinrichtungen als akademische Selbstverwaltung sind weitgehend sich selbst überlassen, wenn es um die Überprüfung ethischer Richtlinien geht. Das hat sich immer und immer und immer wieder gezeigt, dass das nicht funktioniert im Zusammenhang mit Machtmissbrauch. Warum? Weil die Interessenskonflikte innerhalb der Institutionen zu stark sind. Die Institutionen haben kein Interesse, dass diese Fälle gelöst werden. Die haben eher Interesse daran, sie unter den Teppich zu kehren. Deswegen glaube ich, dass institutionsinterne Anlaufstellen hilfreich sein können, wenn der Konflikt noch nicht wahnsinnig eskaliert ist. Aber sobald die richtig harten Fälle kommen, braucht es unabhängige Stellen außerhalb der Institutionen, an die man sich wenden kann. Eine Idee wäre der Ombudsmann für die Wissenschaft, den gibt es schon, der ist unter dem Dach der DFG, ist für wissenschaftliches Fehlverhalten zuständig und ist maßlos überlastet, weil mittlerweile relativ viele Leute mitgekriegt haben, dass es ihn gibt und sich an ihn wenden. Die machen auch sehr gute Arbeit, aber die haben weder die Kompetenzen noch das Personal, diese Fälle wirklich zu behandeln. Und parallel dazu kann man auch innerhalb der Institutionen dafür sorgen, dass die zuständigen Stellen gestärkt werden. Weil oftmals sind Ombudspersonen Schlichtungsstellen, so sie denn existieren, schlecht ausgestattet, haben keine Kompetenzen, sind vielleicht sogar noch gewählte Ämter, wo dann sowohl eine hohe Fluktuation ist, als auch wenig Professionalität da ist. Da müssen Kompetenzen aufgebaut werden und auch das Mandat vergeben werden, dass es Konsequenzen geben darf, wenn Fehlverhalten aufgedeckt wird. Und ich glaube, der letzte Punkt in dem, was können Institutionen tun, Teil, gutes Führungsverhalten einfordern. Solange es Anreize für schlechtes Führungsverhalten gibt, wird das vermehrt vorkommen. Das ist auch menschlich sehr verständlich. Deswegen das Einbeziehen von Bewertungskriterien, die über den wissenschaftlichen Output hinausgehen, in Berufungs- und Beförderungsverfahren, das Etablieren von robuster Feedback-Kultur, habe ich ich glaube, noch in keiner wissenschaftlichen Einrichtung gesehen, sowas wie 360-Grad-Feedback, wo sowohl das Feedback von Vorgesetzten auf gleicher Ebene als auch Menschen, die hierarchisch unter einem stehen, einbezogen wird. Exit-Interviews mit Menschen, die die Institution verlassen. Und bei schlechtem Führungsverhalten spürbare Konsequenzen, die bis zum Entzug der Erlaubnis, Menschen zu betreuen, gehen, setzen. Papier ist geduldig und viele von diesen Forderungen gehen relativ weit und würden Änderungen im Arbeitsrecht oder in der Selbstorganisation von Unis bedeuten. Deswegen möchte ich enden mit ein paar Dingen, die Menschen, die akut betroffen sind, selbst tun können, ohne dass sich die Institution ändert. Ein wichtiger Schritt ist es, Beweise zu sichern. Wenn man selbst betroffen ist, dokumentieren, mitschreiben, zeitnah, schriftlich. Was wurde erlebt? Datum, Ort, wer war dabei? Eventuell, wenn Leute dabei waren, sogar bezeugen lassen von Menschen, die dabei waren und das Fehlverhalten miterlebt haben. Wenn Dokumente existieren, E-Mails, Laborbücher, Textnachrichten, diese speichern, und zwar an einem Ort, der der Gegenpartei entzogen ist. Wir haben das schon sehr, sehr oft erlebt, dass Leute, sobald sie in Ungnade fallen, sehr, sehr schnell den Zugang zur Cloud, zum E-Mail-Account an der Universität verlieren. Und wenn die Situation schon eskaliert ist, zu wichtigen Gesprächen Zeuginnen mitnehmen und nachher gemeinsam dokumentieren. Auch sehr wichtig, die eigenen Rechte kennen. Ich weiß, Arbeitsverträge lesen ist ziemlich langweilig. Rechtsgewerke lesen ist noch langweiliger. Aber wenn Fälle wirklich eskalieren, ist das, woran Menschen gemessen werden. Die relevante Rechtsmaterie ist Arbeitsrecht. Vorteilsnahme, sexuelle Selbstbestimmung, Hinweisgeberschutzgesetz ist ganz neu, glaube ich, durch den Bundestag gegangen. Rechte an Daten, geistigem Eigentum, Urheberrecht, manchmal auch relevant, allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Das ist ein riesiger Wust an Rechtsmaterien, sich da durchzukämpfen, da können Interessensvertretungen helfen, Promovierendenvertretungen, Postdocs, eventuell auch Gewerkschaften. Und auch wichtig, sich mit anderen vernetzen, insbesondere wenn es vielleicht andere gibt, die in derselben Situation bei derselben Person sind, Erfahrungen austauschen und eventuell gemeinsam vorgehen. Auch wichtig, strategisch vorgehen. Da gibt es ein paar Komponenten, was kann man tun. Man sollte inhaltlich sensible Kommunikation, insbesondere E-Mails, über die Server der Institution vermeiden. Die können eingesehen werden. Man sollte insbesondere auch emotional aufgeladene Kommunikation oder sogar Drohungen auf jeden Fall vermeiden, weil so schnell kann man gar nicht gucken. Sobald man sich ein bisschen daneben verhält, kann man sofort geblockt werden, sofort den Zugang zu den, zum Beispiel zum E-Mail-Server verlieren. Ist auch vollkommen gerechtfertigt. Sollte man sich in einer emotional aufgeladenen Situation befinden, lieber erstmal drüber schlafen, bevor man das E-Mail mit allen im CC verschickt. Vielleicht lieber erstmal einer vertrauten Person drüber lesen lassen. Moralisch überlegen bleiben. Die eigenen Abhängigkeiten, die man hat, reflektieren und damit strategisch umgehen. Vielleicht ist es schlauer, zuerst die Promotion abzuschließen und dann das Fehlverhalten einzuzeigen. Ich weiß, es ist bitter, aber es kann für die eigene Situation das strategisch schlauere Vorgehen sein. Und Vereinbarungen mit der Gegenseite oder der Institution schriftlich machen. Und am besten, insbesondere wenn die Situation sehr eskaliert ist, in anwaltlicher Beratung. Hilfe suchen. Wenn man sich in so einer Situation befindet, das ist emotional und psychisch sehr, sehr belastend. Freunde, Familie können helfen, aber es kann auch sehr, sehr hilfreich sein, sich einfach professionelle psychologische Unterstützung zu suchen. An vielen Uni-Standorten gibt es mittlerweile einen psychosozialen Dienst, der kostenfrei in Anspruch genommen werden kann oder Hilfe dabei, professionelle Hilfe zu finden. Das ist einfach sehr hilfreich, um sich ein bisschen zu sortieren und einfach auch mal persönlich Sicherheit zu finden, Balance zu finden und dann strategisch vorgehen zu können. Auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, man schlittert in so eine eskalierte Situation, frühzeitig und unabhängige Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Eine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft beinhaltet Rechtsberatung, insbesondere wenn es ums Arbeitsrecht geht. Wichtig ist, wenn man sich Rechtsschutz versichern möchte, sollte man das tun, bevor man den Konflikt aufmacht. weil nachher nehmen die einen nicht mehr. Oder dieser Konflikt ist ausgenommen. Interne Stellen, Ombudsperson, Gleichstellungsbeauftragte, Betriebspersonalräte, Konfliktberatungsstellen können durchaus hilfreich sein und informieren. Die kann man gegebenenfalls aufsuchen. Die können durchaus weitere Schritte aufzeigen und sind auch an Vertraulichkeit gebunden. Und dann gibt es natürlich noch unabhängige Hilfsangebote. Ich habe ihn schon erwähnt, den Ombudsmann für die Wissenschaft und die Organisation, in der ich selber Mitglied bin, das Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft, die auch beraten können und helfen können dabei, strategisch klug vorzugehen. Das war's. Meine Slides gibt es hier unter diesem QR-Code und ich würde mich sehr freuen, wenn wir Fragen und eine Diskussion haben.